Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe und unsere Kraft, unser Beistand und unser Trost kommen von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich. Amen. Liebe Gemeinde, ich grüße Sie alle recht herzlich zu diesem Gottesdienst am dritten Advent. Grüße all Sie, die Sie heute Morgen hier in der Kirche sind, und auch all unsere Geschwister, die uns jetzt über Internet und Telefon zugeschaltet sind. Besonders möchte ich begrüßen eine Jugendgruppe aus Gifhorn, die uns besucht hat, die Nacht im Kirchturm verbracht hat. Schön, dass ihr da seid. Und besonders begrüßen möchte ich auch die Architekten Tilgner Grotz und Frau Budelmann. Schön, dass Sie hier sind. Das sind unsere Architekten, die uns unterstützen, die das alles geplant haben, den Umbau. Da werden wir nachher bei der Gemeindeversammlung noch einiges von hören. Schön, dass Sie auch heute Morgen im Gottesdienst bei uns sind. Uns allen möchte ich ein Wort zurufen, das uns gegeben und geschenkt ist als Wochenspruch. In Jesaja 40 heißt es: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Als ich am Montag angefangen habe, diesen Gottesdienst vorzubereiten und den Wochenspruch gelesen habe, da bin ich dort direkt hängen geblieben und gedacht, das ist mal ein gutes Thema für einen Adventssonntag über das gewaltige Kommen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus in diese Welt zu sprechen. Und darum soll es gehen, in den Lesungen gleich, in den Liedern, die wir singen, aber vor allen Dingen auch in der Predigt. Und ich hoffe und wünsche und habe dafür gebetet, dass Sie etwas mitnehmen können aus dieser Botschaft, dass der Herr gewaltig kommt. Gewaltig, weil er das Gewaltigste ist, das über allem steht, der Größte und der Erhabenste. Und dieser Gott möge diesen Gottesdienst an Ihrem Leben und Ihrem Glauben segnen. Ich habe uns als erste Lesung einen Psalm mitgebracht aus dem Alten Testament, der Psalm 96. Er beschreibt die Schöpfermacht unseres Herrn und dass er der Richter ist und eben, dass er gewaltig kommen wird in diese Welt. Wir wollen hören Psalm 96, die Verse 1 bis 13. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündigt von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Ihr Völker, bringet da dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringet Geschenke und kommet in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in seinem heiligen Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt. Sagt es unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt. Denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Amen. Wir wollen wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, dieser Gott und Herr, der in diesem Psalm so wunderbar beschrieben wird, dem allein Ehre und Anbetung gebührt, dieser Gott und Herr, er ist nun nach seiner Verheißung mitten unter uns. Gott ist gegenwärtig und so lasset uns ihn anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten.
Gott ist gegenwärtig, das hört uns an,
wollen zu unserem Herrn und Heiland beten und beugen uns vor dem Allmächtigen. Himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir loben und wir preisen deinen heiligen und ewigen Namen. Und wir geben dir, unserem Herrn und Heiland, dem König aller Könige, alle Ehre, allen Lob und allen Preis. Danke, Herr, dass wir heute Morgen in deinem Haus versammelt sein dürfen. Danke, dass wir zugeschaltet sein können über das Internet, über das Telefon. Und danke, Herr, dass wir diese Botschaft neu hören dürfen, dass du in diese Welt kommen wirst, dass du nicht nur der einst gekommen bist, sondern auch, dass du eines Tages kommen wirst, um diese Welt zu beenden und dass du dann dein ewiges Friedensreich aufrichten wirst. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass bei all der Irrsal, bei all dem Wirrsal in dieser Welt, wir wissen, dass du alles in den Händen hältst und dass es auf ein gezieltes Ende zugeht. Und danke, dass wir dieses Ende in deinen gnädigen Händen wissen dürfen. Aber Herr, wir wollen dir auch unsere Schuld bringen heute Morgen, dass wir das so häufig nicht vor Augen haben, dass diese Welt zu Ende geht und dass auch unser Leben zu Ende geht, sondern dass wir uns so häufig von all dem Irdischen gefangen nehmen lassen. Herr, vergib uns diese Schuld und richte du uns immer wieder auf unser eigenes Ende und auf das Ende dieser Welt hinaus, auf das wir klug werden und unser Leben immer wieder neu auf dich gründen, unseren Herrn und Heiland, dem allein Lob, Preis und Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Gemeinde, der Weltmensch, der denkt, Weihnachten ist ein Familienfest. Der bisschen Angehauchte vom christlichen Glauben denkt zu Weihnachten, denkt die Christenheit daran, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, das ist nicht ganz falsch. Aber das Elementare von Advent und Weihnachten ist, dass wir daran denken, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und dann nicht so wie vor 2000 Jahren, halb unbemerkt, im verstecktesten Winkel des Römischen Reichs, in so einem dreckigen, heruntergekommenen Stall, in so einem Viehtrog, wo das Viech mit der Zunge durchleckt. Damals hat Gott sich in aller Niedrigkeit in diese Krippe gelegt. Wenn er das nächste Mal kommen wird, als Weltenherrscher, und das kriegt dann jeder mit, und zwar so immens und so gewaltig, dass alles in dieser Welt aus den Fugen gerät. Himmel und Erde werden vergehen, die Sonne und der Mond gehen unter, der Herr und Heiland wird die ganze Welt dann einsammeln und er wird das Gericht halten und die verherrlichen, die zu ihm gehören. Davon spricht die zweite Lesung. Worte aus der Endzeitrede unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, wie sie aufgezeichnet sind, im Matthäusevangelium im 24. Kapitel. Wir wollen hören, Verse ab Vers 29. Da sagt Jesus über sein Kommen: Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond wird seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von den Enden des Himmels bis zum anderen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn es wird in diesen Tagen sein, so wie es in den Tagen Noahs war. So wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren vor den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und ihn nicht in das Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Amen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Gott zur Ehre und uns zur Stärkung wollen wir gemeinsam vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt unseren christlichen Glauben bezeugen. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen her kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige, allgemeine christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben. Amen. Wir wollen wieder Platz nehmen, die Gesangbücher aufschlagen unter der Nummer 42, das Lied »Wie soll ich dich empfangen«, die Strophen 1 bis 3 und 9 bis 10. Und die Kinder dürfen nun in den Kirchturm zum Kindergottesdienst gehen. Lied 42, »Wie soll ich dich empfangen«. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext wollen wir hören heute drei Verse aus der alttestamentlichen Lesung, die dem dritten Advent zugeordnet ist. Wir wollen hören auf Jesaja 40, die Verse 9 bis 11. Da sagt der Prophet Jesaja: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, danke für dieses starke, gewaltige Wort des Propheten Jesaja, das wir heute Morgen hören dürfen als Predigttext. Wir wollen jetzt hören auf die Predigt, die du uns zu sagen hast. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns dein Wort schenkst in unser Leben, in unseren Glauben hinein, damit wir hören auf deine Stimme. Damit dieses Wunder passiert, dass wir in dieser Predigt deine Stimme vernehmen können, dazu brauchen wir deine Hilfe, Herr. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber jetzt Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man an einer deutschen Universität Theologie studiert, wird man automatisch zum Philologen. Nicht zum Philosoph, das muss man auch studieren, aber man wird zum Philologen. Ein Philologe ist ein, so ist die Übersetzung, ein Liebhaber, ein Freund des Wortes der Sprache. Philos, das griechische Wort, heißt Freund, Logos, Wort, Sprache. Man wird zu einem Freund, zu einem Liebhaber der Sprache, das hat damit zu tun, dass die Theologen in Deutschland ihr Latinum, ihr Graecum, ihr Hebraicum machen müssen. Und wenn sie die drei alten Sprachen hinter sich gebracht haben, dann haben sie einen ganz anderen Zugang zu Sprache. Da bin ich auch nicht drum herum gekommen. Und seitdem ich nach meinem Studium Texte lese, vor allem natürlich die biblischen Texte, gibt es so gewisse Worte, die springen mich an. Da kriege ich so eine ganz große Liebhaberschaft. Und als ich den Wochenspruch gelesen hatte, mit dem ich sie begrüßt habe, da heißt es ja, dass der Herr gewaltig kommt. Da habe ich sofort im alttestamentlichen Text nachgelesen, Jesaja 40, da steht im Hebräischen ein Wort, ja zack, das heißt so viel wie stark, machtvoll. Aber Luther, der ein ganz großer Philologe war, der schreibt nicht von Stärke, von Macht, sondern er übersetzt das, der Herr kommt gewaltig, gewaltiglich, 1945 in der ersten Übersetzung, gewaltig. Denn stark und mächtig, das war ihm scheinbar zu wenig, er übersetzt gewaltiglich, der Herr kommt gewaltig. Und indem ich dieses Wort so angesprochen habe und ich so einen Spaß an diesem Wort gewaltig hatte, ist mir ganz vieles klar geworden, auch aus dem Kontext, aus dem Predigttext. Und das möchte ich Ihnen jetzt nahe bringen. Und so habe ich die Predigt überschrieben vom gewaltigen Kommen Gottes und habe vier Punkte mitgebracht. Erstens von der gewaltigen Hilfe Gottes. Zweitens von dem gewaltigen Hirtendienst Gottes. Drittens von der gewaltigen Menschwerdung Gottes. Und viertens von der gewaltigen Wiederkunft Gottes. Das erste, von der gewaltigen Hilfe Gottes, die kommen soll. Wenn Sie so ein bisschen den historischen Kontext dieser Verse kennen, so wissen Sie, dass die Menschen, die die Worte Jesajas hier hören, in furchtbarer Not waren. Das Volk Israel im Jahre 560 hat seine komplette kulturelle, religiöse, soziale Identität verloren. So scheint es zumindest. Die Babylonier haben Jerusalem erobert haben Jerusalem zerstört, viele Menschen getötet und haben die Israeliten deportiert. Ihr Tempel ist kaputt, sie haben nichts mehr. Alles ist ihnen genommen, außer dem nackten Leben. Und sie sitzen da an den Wassern Babels und denken, jetzt ist alles zu Ende. Und da erreicht sich dieses alte Jesaja-Wort, der in ihre Situation hineinspricht. Und er sagt, es kommt Hilfe. Und diese Hilfe, die ihr bekommt, die ist gewaltig. Die Menschen, die dieses Wort gehört haben an den Wassern in Babel, die haben das, denke ich, zuerst mal nicht richtig geglaubt und fassen können. Ja, wie wollen wir, kleiner Rest, wir paar Männchen, geschlagen, ohne militärische Macht, etwas ausrichten angesichts der babylonischen Überlegenheit, angesichts all der Dinge, die über uns sind. Wenn wir heute auf das Volk Israel gucken, dann wissen wir, das ist der starke Staat im Nahen Osten. Nach 2500 Jahren gibt es Israel immer noch. Und wie lebendig und wunderbar ist dieses Land. Aber die Babylonier, die sind verschwunden. Dieses Wort ist ein Wort der Hilfe, der gewaltigen Hilfe, die Gott geschenkt hat seinem Volk, das im Exil gewesen ist. Es ist ein gewaltiges Geschichtsereignis gewesen, das vor 70 Jahren der Staat Israel sich neu konstituieren konnte. Einmalig in der Weltgeschichte, einmalig in der Anthropologie, das gibt es nirgendwo, dass ein Volk, das eigentlich verloren hat, das untergegangen ist in den Wirren der Geschichte, doch weiter besteht. Alle anderen Völker sind untergegangen, Israel nicht. Weil der gewaltige Gott ihnen seine Hilfe zukommen lässt. Und die ist gewaltig. In all ihrer Hilflosigkeit, in all ihrer Endgültigkeitserfahrung durften sie eines erleben und erfahren. Es gibt Hilfe bei dem lebendigen Gott. Und die ist gewaltiger als alles, was wir uns vorstellen können. Das hätte sich niemand träumen lassen können, damals, vor 2500 Jahren im Exil, in der Gefangenschaft in Babylonien, dass es irgendwann noch einmal so ein starkes Israel geben würde. Aber das ist der Fakt. Der Herr hat gewaltig geholfen und hat dieses Wort, das er den Exulanten zugesprochen hat, wahr werden lassen. Aber nun ist das kein Wort, das nur vor 2500 Jahren gegolten hat. Wir dürfen heute dieses Wort hören. Du darfst dieses Wort hören von der gewaltigen Hilfe Gottes. Vielleicht bist du heute Morgen ja auch gekommen in deiner Verzweiflung und in deiner Hilflosigkeit, wo menschlich alles zu Ende ist und du schon die Kasse zugemacht hast und sagst, hier ist keine Hoffnung mehr. Da darf ich dir sagen, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, das ist bei ihm, was er sich erwarb, ist vor ihm her. Das heißt, die, die zu ihm gehören, die er sich erworben hat durch das Blut auf Golgatha, die dürfen wissen, wir können rechnen mit der gewaltigen Hilfe des lebendigen Gottes. Nicht nur mit den nackten Zahlen dieser Welt, nicht nur mit den düsteren Zukunftsprognosen, die irgendwelche Klimaforscher, Politiker oder sonst wer aufstellt. Wir haben die gewaltige Hilfe des lebendigen Gottes. Und so wie Israel diese Hilfe immer wieder erfahren hat, sei es am Schilfmeer, sei es David vor dem großen Goliath, wo menschlich eigentlich nichts mehr zu erwarten war und sie dann doch erfahren durften, dass der Herr stärker ist, so hast du das auch schon in deinem Leben erfahren, wenn du mit diesem Herrn und Heiland Jesus Christus gehst. Viele von uns können davon Zeugnis ablegen, wie eigentlich schon alles vorbei war, wie man menschlich am Ende gewesen ist, wie er, der lebendige Gott, dann gekommen ist und seine gewaltige Hilfe geschenkt hat. Aber liebe Brüder und Schwestern, das ist nicht nur die Wahrheit der Vergangenheit, es ist auch die Wahrheit für das, was vor dir liegt. Wenn du mit dem lebendigen Gott gehst, wenn du ihm vertraust, dann darfst du rechnen mit seiner Hilfe, mit seinem Beistand. Ich sage dann nicht, dass morgen oder in der nächsten Woche alles direkt wieder gut wird. Ich darf dir nur sagen, wenn du Gott vertraust, egal was dein Problem und deine Schwierigkeit und deine Niederlage heute sein mag, Er wird dir helfen mit seiner gewaltigen Hilfe. Deshalb gilt dieses Wort aus Jesaja 40 heute dir. Das ist das Erste von der gewaltigen Hilfe, vom Kommen Gottes auch in dein Leben. Ein Zweites, von dem gewaltigen Hirtendienst Gottes. So stellt sich Gott neu dem Volk durch den Mund des Propheten Jesaja dar, als ein guter Hirte, der gewaltig kommt. Es ist ein Bild, das in der Bibel immer wieder auftaucht, dass sich Gott, dass sich Jesus mit einem guten Hirten vergleicht. Und das ist ganz interessant, dass das die Worte sind, die auch bei Menschen bekannt sind und Anklang finden, die eigentlich mit Glauben nichts zu tun hat. Wenn wir draußen fragen würden auf der Straße, welchen Psalm kennen Sie denn, glauben Sie mir bitte, von 100 Leuten würden 90 sagen, den Psalm 23, der Psalm vom guten Hirten. Weil das so ein ganz wunderbares Hilfswort ist. Von so einem Gott, der bei einem ist, wie ein guter Hirte. Und das ist bei unserem Herrn und Heiland Jesus so. Er ist der gute Hirte. Er kommt immer wieder mit seinem wunderbaren Hirtendienst. Das kriegt das Volk Israel gesagt. Er wird zu euch kommen wie ein guter Hirte. Und das hat er auch getan. Er hat sie genommen und aus dem Exil wieder zurückgebracht. 530 zurück nach Israel. Konnten den Tempel neu aufbauen. Konnten ihre Stadt wieder gewinnen. Er hat sie geführt. Das sagt er auch her. Ich werde euch führen, wie die Mutterschafe geführt werden. Das ist nicht nur die Erfahrung des Volkes Israel, das ist auch unsere Erfahrung, die wir immer machen dürfen. Wenn wir nicht weiter wissen in diesem Leben, da gibt es einen, der bei mir ist, der gute Hirte, der führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er führet mich immer wieder neu zum frischen Wasser, so heißt es im Psalm 23. Aber nicht nur die Führung gibt Gott uns in seinem wunderbaren Hirtendienst. Er gibt uns auch den Schutz. Das ist ein fantastisches Bild, das wir hier finden. Dass er seine Lämmer in den Arm nimmt und sie in den Bausch seines Gewandes hüllt und sie dort trägt. So gewaltig ist der lebendige Gott zu uns. So ist er zu dir und mir. Wenn wir am Ende sind, wenn wir wie so ein kleines fröstelndes Schäflein, das durch Nester in der Kälte nachts in der Dunkelheit steht, nicht mehr weiter weiß und blökt, und auf einmal kommt der gute Hirte, packt es unter den Bausch seines Gewandes und gibt ihm Schutz und Geborgenheit. So ist Gott zu uns, zu dir, zu mir. So heißt es auch im Psalm 23, ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Was für ein gewaltiger Hirtendienst, den unser Gott und Herr tut. Nicht nur den Schutz, den wir dadurch kriegen, auch den Trost. Manches in dieser Welt ist eben dunkel, das ist fröstelnd, das ist hart. Aber da ist es gut, wenn man so ein kleines Lämmlein ist als Mensch und man mit seinen menschlichen Möglichkeiten nicht mehr weiterkommt, wenn dann der Heiland kommt als guter Hirte und packt einen in den Bausch seines Gewandes. Das ist so tröstend. Es ist nicht umsonst, dass bei mir und bei vielen Kollegen der häufigste Wunsch, der an uns herangetragen wird, wenn es da heißt, bei der Trauerfeier, welches Wort sollen wir denn nehmen, dass die Leute sagen, Psalm 23, Vers 4, wo es eben vom finsteren Tal da geschrieben steht und dann gesagt wird, dass ein Hirte da ist. Und so ist das hier, ganz unmittelbar, so ist Gott zu uns, das ist ein gewaltiger Hirtendienst, aber bitte, glauben Sie mir jetzt eins, nicht nur oder nicht dafür, dass Gott uns schützt, nicht dadurch, dass er uns tröstet als guter Hirte, nicht nur, dass er uns führt, das ist alles gewaltig genug. Darüber will ich gar nicht sprechen. Ich will sprechen von dem wirklichen gewaltigen Hirtendienst. Der besteht nicht im Schutz, nicht in der Erquickung, nicht im Trost, nicht sonst irgendwas, was er eh schon tut, was schon groß und fantastisch ist. Nein, der gewaltige Hirtendienst unseres Herrn und Gottes besteht darin, dass er, der gute Hirte, sein Leben lässt für uns. Nicht nur, dass er uns hilft und führt, all die Dinge tut. Nein, dieser Hirte geht viel weiter. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das hat er getan auf Golgatha. Das ist gewaltig. Der lebendige Gott stirbt für uns. Wenn Sie einen Bekannten in Amerika haben oder mal in die Vereinigten Staaten fahren, dann fragen Sie mal die Leute nach Kyle Carpenter. Das sagt uns nichts. In Amerika geht bei jedem sofort das Licht an. Das ist ein großer Held in den Vereinigten Staaten, zu Recht. Das ist ein junger Mann gewesen, unglaublich trainiert, gut aussehend, so ein Elitesoldat, der im Marine Corps Dienst getan hat, Football gespielt hat, so der amerikanische Traummann. Der tut dann seinen Dienst in Afghanistan und hat mit einem anderen Soldaten zusammen eine Truppe zu Schützen halt, ist auf einem Dach, überwacht das und auf einmal fliegt eine Granate auf dieses Dach direkt zwischen diese beiden Soldaten. Und dieser junge Mann, Kyle Carpenter, schmeißt sich sofort auf die Granate und gibt sein Leben und will es geben für das Leben des anderen. Die Granate explodiert. Und wenn Sie im Internet mal gucken, dieser junge Mann hat dieses, weil er so eine unglaublich robuste Statur hatte und weil er so unglaublich sportlich war, diese furchtbare Granatenexplosion überlebt, aber furchtbar entstellt. Arm abgerissen, Auge verloren, alles zernarrt, knitterkaputt. Aus dem wunderschönen Mann ist ein körperliches Wrack geworden. Furchtbar. Er ist dann vom Präsidenten, nachdem er nach Jahren im Krankenhaus wieder konnte, mit der Medal of Honor von Obama ausgezeichnet worden, mit der Ehrenmedaille, das Größte, was die Amerikaner zu geben haben. Und das ist eine Heldengeschichte, die in Amerika jeder kennt. Und ich habe mich gefragt, der andere Soldat, der neben ihm gelegen hat, dem der das Leben gerettet hat, der nichts abbekommen hat von der Granate, und der andere hat die ganze Explosion geschluckt mit all den Folgen, wie wird der wohl über diesen Kyle Carpenter denken? Was wird er denn über den wohl erzählen? Was wird der für Worte und Verben gebrauchen, wenn er das Handeln von diesem Mann beschreibt? Da wird auch nur dieses Wort, das ist einfach das Gewaltigste, das sein, was in seinem Leben passiert ist. Der wird nur mit Superlativen sprechen, weil der sein Leben eingesetzt hat für seins. Jetzt sind wir keine Marinesoldaten im Marine Corps, tun keinen Dienst in Afghanistan, aber es gibt auch jemanden, der sein Leben für uns gegeben hat, der gemartert wurde auf Golgatha, der genauso gelitten hat wie Kyle Carpenter, nur damit wir leben können. Und wenn wir darüber sprechen, da können wir auch nur eins sagen, das ist gewaltig. Dieser Hirtendienst, den Jesus an uns tut, der ist gewaltig. Und damit komme ich zum dritten. Von der gewaltigen Menschwerdung Gottes. Das geht direkt ineinander über. Der gewaltige Hirtendienst in die gewaltige Menschwerdung Gottes. Das ist etwas Unvorstellbares, dass der lebendige Gott sich seiner Herrlichkeit entäußert und in diese Welt kommt als niedriger Mensch. Dass das damals vor 2000 Jahren passiert ist, ist einfach nur gewaltig. Er entäußert sich seiner Göttlichkeit, kommt in diese Niedrigkeit und das ist der Grund, damit wir, die wir niedrig sind, eines Tages in Herrlichkeit leben können. Dieser König kommt nicht in diese Welt, so wie Prinz Charles kommt. Ich habe vor einiger Zeit einen Bericht gesehen über Rumänien, Transsilvanien, wo er so ein kleines Anwesen, so ein Schloss besitzt, wo er einmal im Jahr hinfährt. Und wenn da Prinz Charles kommt, macht eine Stippvisite, dann um 3 Tage Urlaub zu machen, nicht? Um sich so ein bisschen zu vergnügen, zu entspannen, dann fährt er wieder weg. So ist der lebendige Gott nicht in diese Welt gekommen. Zur Stippvisite, um mal so ein bisschen zu gucken und sich ein bisschen gut gehen zu lassen. Dieser lebendige Gott ist gekommen, um die Sünde der Welt zu tragen. Er ist gekommen, um, so sagt es Luther einmal, einen wunderbaren Tausch zu machen. Einen wunderbaren Wechsel. Die Menschwerdung ist geschehen, damit ein wunderbarer Tausch stattfindet. Dieser wunderbare Tausch beschreibt das Erlösungsgeschehen. Gott tauscht seine Herrlichkeit gegen unsere Niedrigkeit, damit wir Niedrigen in seiner Herrlichkeit leben können. Das wird in der Bibel immer wieder beschrieben. Es ist etwa in 2. Korinther 8. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm, um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Oder auch beim Propheten Jesaja heißt es in Kapitel 53, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist der wunderbare Tausch. Übrigens, wenn Sie heute Morgen Losung und Lehrtext gelesen haben, dann haben die beiden Worte Sie auch an diesen wunderbaren Tausch erinnert, der durch die Menschwerdung Gottes möglich geworden ist. Im Psalm 38 heißt es heute in der Losung, Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Und der Lehrtext dazu aus dem Neuen Testament, Matthäus 1, du sollst, so heißt, geht es an Josef, ihm den Namen Jesus geben, weil er die Menschen rettet von den Sünden. Jesus, Jeschua heißt ja, Jahwe rettet. Das meint es ganz genau. Das passiert bei diesem Tauschhandel. Wir geben unseren ganzen Dreck, unsere ganze Sünde ab und die nimmt Jesus und er gibt uns dafür die Herrlichkeit, die Gotteskindschaft. Der lebendige Gott, Gottes Sohn, wird Mensch, damit die Menschen Gottes Kinder werden können. Das ist dieser wunderbare Tausch. Wir geben den letzten Dreck, unsere Schuld und Sünde zum Herrn und bekommen dadurch ewiges Leben, Gottes Kindschaft. Und das ist gewaltig. Ich versuche das mal runterzubrechen, weil das ist so gewaltig, das versteht man gar nicht. Ich erkläre das immer an einem Beispiel, den Konfirmanden, dass sie es verstehen können. Auch der Gemeinde versuche ich immer, die Dinge so nahe zu bringen. Also, ich will euch mal von einem gewaltigen Tauschgeschäft erzählen. Wenn es denn stattfinden würde, würdet ihr aller Welt erzählen, was ihr für einen gewaltigen Tausch gemacht hättet. Stellt euch vor, ihr hättet ein 20 Jahre altes Klapprad. So ein Ding, was damals eure Mutter für 100 D-Mark bei Aldi gekauft hätte. Und das hättet ihr jetzt 20 Jahre gefahren und nicht nur ihr, auch die halbe Nachbarschaft, da wäre immer reingetreten worden, das hätte immer draußen gestanden, verrostet, die Reifen platt, alles knitterfertig, die Kette funktioniert nicht mehr. So ein Drecksding, was nicht mehr Schrottwert hat. So ein Klapprad hättet ihr. Und jetzt würde der Nachbar kommen und würde sagen, der wäre richtig vermögend, ich habe hier einen funkelnagelneuen Porsche 911. Und zwar nicht den vom Band, sondern getuned mit 700 PS, mit allem Furz und Feuerstein, alles was dazugehört. Ein Auto für 500.000 Euro. Und der würde zu euch sagen, du, ich möchte gerne tauschen meinen Porsche 911 gegen dein Klapprad. Der würde vielleicht noch fragen, ist das dein Ernst? Ja, ich möchte das Klapprad, du kriegst mein Porsche. Wenn ihr diesen Tausch vollzieht, dann ist das das gewaltigste Geschäft eures Lebens gewesen. Da würdet ihr Menschen von erzählen und sagen, wow, was ich ein Geschäft gemacht habe. Wahnsinn, das war mal ein gewaltiger Tausch. Glaubt mir, euer Nachbar wird niemals kommen. Aber der lebendige Gott ist gekommen zu dem gewaltigen Tausch. Er ist vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen. Und da hat er gesagt, ich gebe dir die Gotteskindschaft. Ich gebe dir ewiges Leben. Ich gebe dir das Leben im Paradies. Was ich von dir haben möchte, ist deine Schuld und Sünde, die bringt zu mir. Das ist der wunderbare Tausch, der wundersame Wechsel. Das passiert bei der gewaltigen Menschwerdung. Und wer das verstanden hat, was da für ein Tausch stattgefunden hat in dieser gewaltigen Menschwerdung, der kann davon nicht mehr schweigen, was der gute Hirte getan hat. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Das gilt uns, die wir Jesus angenommen haben. Der Herr ist Mensch geworden, damit er unsere Sünde nimmt und wir die Gotteskindschaft kriegen. Aber das ist kein Automatismus. Auch das möchte ich sagen. In diesen Tausch muss man einwilligen. So auch, wenn euer Nachbar kommt. Wenn euer Nachbar sagt, hier ist der Porsche, 500.000 Euro, gib mir dein Klapprad, dann würdet ihr sofort sagen, ja. Würdet ihr aber aus welchen Gründen immer sagen, nein, ich kann mich von diesem Stück nicht trennen und sagen, nein, dann käme der Tausch nicht zustande. Dann müsstest du weiter am Klapprad sitzen und der Nachbar würde Porsche fahren. Und so ist es auch beim lebendigen Gott, der zwingt nicht. Das Einzige, was wir machen müssen zu diesem Tauschgeschäft, ist ja sagen. Ja zu dem, was Gott uns anbietet. Und das ist gewaltig. Das ist gewaltig, wenn man das verstanden hat, was Gott in uns für Jesus auf Golgatha getan hat. Das ist das Dritte von der gewaltigen Menschwerdung Gottes. Aber diese gewaltige Menschwerdung, die wird aus meiner Sicht noch übersteigert und übertrumpft von dem gewaltigen Wiederkommen unseres Herrn und Heilandes. Und dafür wollen wir heute an dem vierten Punkt der Predigt von der gewaltigen Wiederkunft Gottes. Billy Graham, der in diesem Jahr verstorben ist, der große Evangelist aus Amerika, der hat nicht nur viele tausende Menschen zum Glauben führen dürfen, viele Missionseinsätze gemacht, er hat auch mit vielen Politikern gesprochen. Der war nicht nur bei der Amtseinführung der meisten Präsidenten dabei, er hat auch mit vielen europäischen Politikern gesprochen. Und er ist einmal bei Winston Churchill gewesen, hat ein längeres Gespräch mit ihm gehabt und in diesem Gespräch sind sie auch auf die Wiederkunft Jesu gekommen. Und dann hat Billy Graham, Winston Churchill noch einmal ganz genau erläutert, was das bedeutet und dass die Erde mit Sicherheit auf dieses Ereignis zuläuft, dass Jesus Christus wiederkommt. Und dann hat Winston Churchill darauf entgegnet, wenn das wirklich so sei, so hat er gesagt, dann verstünde er nicht, dass nicht pausenlos von den Kanzeln in England davon gepredigt würde. Und da hat Winston Churchill etwas Richtiges erkannt. Das ist ein großes Dilemma. Die Schrift sagt das eindeutig, dass Jesus wiederkommt. Und doch wird viel zu wenig darüber geredet, wird viel zu wenig darüber verkündigt. Und es ist viel zu wenig im Bewusstsein der Menschen. Jesus wird gewaltig wiederkommen. Wir haben eben die zweite Lesung gehört aus Matthäus 24. Das ist nicht so ein bisschen rumwackeln, wo dann unsere Kirche durch einen Erdstoß mal so ein bisschen in Bewegung geht. Nein, da wird diese Kirche einstürzen. Da wird ganz Bremen zusammenfallen. Deutschland nicht mehr existieren, die Erde wird in sich zusammenfallen und das ganze Universum. Da passieren Dinge, die übersteigen alles, was wir uns vorstellen können. Und es gibt kein Wort, das das fassen kann, was die Wiederkunft Jesu, das Kommen des Herrn bedeutet. Selbst gewaltig ist da viel zu klein. Aber das ist gewaltig, was da passiert. Wenn dann die Welt untergeht, das allgemeine Gericht gehalten wird, wenn die Welt neu geschaffen wird, wenn es die Verdammnis für die einen in alle Ewigkeit gibt und die herrlichen Freuden für die anderen in alle Ewigkeit. Das ist alles gewaltig. Und aus diesem gesamten gewaltigen Geschehen will ich heute Morgen nur eine Sache rausgreifen. Nämlich die Entrückung. Wenn all diese Dinge geschehen, so heißt es in der Schrift, gerade diese furchtbaren Dinge, wenn die Berge zusammenfallen, die Kräfte dieser Welt aus den Fugen geraten, dann wird das für die Welt furchtbar sein. Aber die, die zu Jesus gehören und zu dieser Zeit auf dieser Welt noch leben, so sagt es die Schrift, die wird er nehmen und entrücken. Das ist genau das Bild, was hier gebraucht wird in Jesaja 40. Die wird er nehmen, das, was er erwarb, geht vor ihm her. Er packt sie dann in den Bausch seines Gewandes. Die Menschen, die Christen sind, die den Heiligen Geist haben, werden, wenn diese furchtbaren Dinge kommen, von ihm genommen werden und aus diesem ganzen Dreck rausgezogen werden. Die sind dann geschützt. Und das ist das Gewaltige. Nochmal, dieses ganze Ereignis kann man kaum verstehen, aber das ist das Gewaltige, wo auch dieses Wort von Jesaja 40 wieder zu mir spricht, dass ich wissen darf, jawohl, wenn all das kommt, dass die gewaltige Wiederkunft unseres Herrn und Heilers, und wenn ich dann noch leben sollte, was ja sein kann, dann weiß ich, dass ich in dem Moment, wenn es losgeht, vom Herrn entrückt werde, dass er mich in den Bausch seines Gewandes packen wird. Und ich hoffe, dass ihr das auch alle wisst, dass ihr dann dabei sein werdet. Dass ihr nicht bleiben müsst auf der Welt, sondern dass ihr mit entrückt werdet beim gewaltigen Kommen unseres Herrn und Heilandes. Die Bibel sagt das eindeutig. Da wird gezogen ein Strich zwischen den Menschen. Der eine wird angenommen, der andere wird verworfen. Wir haben das eben gehört in Matthäus 24. Matthäus 25 erzählt Jesus dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen, den 5 Törichten, die 5 Klugen. Die 5 Törichten, die haben kein Öl auf ihrer Lampe, die haben keinen Glauben. Da haben wir schon drüber gesprochen, was das bedeutet. Keinen Glauben. Und als es dann soweit ist, ist die Tür zu, da klopfen sie an und dann wollen sie zu Jesus und dann geht es nicht mehr. Dann ist das gewaltige Kommen Jesus in ihrer, zu ihnen ein Gericht. Aber die, die das Öl auf ihren Lampen haben, die haben die Festivität, die haben die Freudigkeit und Fröhlichkeit, so sagt es die Schrift. Und das hoffe ich, dass ihr das alle wisst. Dass wenn heute Abend der Heiland Jesus Christus wiederkommen würde, und das kann passieren, wir sollen das immer am Schirm haben. Die Schrift sagt, wir wissen nicht, wann es passiert. Wir sollen es aber immer damit rechnen, dass ihr wisst, wenn es heute Abend passiert, wo ihr seid. Bei den törichten Jungfrauen oder bei den klugen Jungfrauen? Seid ihr diejenigen, die heulen und weinen ab sofort für ihr Leben haben? Oder seid ihr diejenigen, die die herrlichen Freudigkeiten dann bekommen? Das Kommen unseres Herrn ist gewaltig. Alles übertragend. Und dass er die Seinen auch dann in der Endzeit entrücken wird, ist auch gewaltig. Und Halleluja, dass wir, die wir an Jesus glauben, da dabei sein können, bei seinem Kommen, dass wir uns nicht fürchten brauchen vor dem gewaltigen Kommen, wenn er kommt, sondern dass wir dem freudig entgegenblicken können, dass wir unsere Häupter erheben können, ja, dass wir beten können, Herr, komme bald, weil dann für uns alles gut und wunderbar wird. Das von der gewaltigen Wiederkunft Gottes. 4 Punkte in dieser Predigt: von der gewaltigen Hilfe Gottes, 2. vom gewaltigen Hirtendienst Gottes, 3. von der gewaltigen Menschwerdung Gottes und 4. von der gewaltigen Wiederkunft Gottes. Noch einmal möchte ich uns Jesaja 40, die Verse 9 bis 11 zurufen. Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Diesem Gott und Herrn, der gewaltig kommt, sei Ehre, Lob und Preis in aller Ewigkeit. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und kommenden Herrn. Amen. Wir hören den Männerchor der Gemeinde und wollen noch einmal über das Gehörte nachdenken.
Ich möchte gerne zu diesem Beispiel, was Olli in der Predigt gebracht hat, noch etwas sagen. Warum nehmen wir das nicht an, dass wir tauschen das Klapprad gegen den Porsche? Weil wir denken, der uns das anbietet, ist verrückt. Das können wir doch gar nicht ernst nehmen. Das dürfen wir gar nicht annehmen. Und Gott hat uns so lieb, dass er sich verrückt macht.
Morgen ist es der Gemeinde noch bekannt zu geben. Zunächst einmal wollen wir recht herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Der nächste Gottesdienst am 4. Advent, 23. Dezember, 10 Uhr wieder hier. Dann am 24. am Heiligabend, 16 Uhr mit Krippenspiel und 18 Uhr der ganz normale Heiligabend-Gottesdienst. In allen drei Gottesdiensten werde ich predigen. Am 25. haben wir traditionell keinen Gottesdienst, das ist am ersten Feiertag immer so hier in Martini, aber am 26. haben wir wieder Gottesdienst um 10 Uhr mit unserem Predikanten Dr. Piekser. Dazu recht herzliche Einladung. Die Kollekte heute am Ausgang, sie ist bestimmt für die Renovierung unserer Kirche. Wir haben da schon vielfältig drüber gesprochen. Wir werden gleich auch die Gemeindeversammlung haben im Anschluss an den Gottesdienst. Da werden wir das ganze Projekt nochmal sehr ausführlich darstellen. Mit einem Modell, auch noch mit Skizzen halt. Wir sind sehr dankbar nochmal auch, dass das Architekturbüro mit dabei ist. Die stehen Rede und Antwort einfach zu all den Fragen, die wir haben. Wir versuchen auch, euch und Ihnen alle Dinge nochmal zu beantworten. Wir haben ja auch die Broschüre gemacht. Wir wollen euch und Sie natürlich mitnehmen in diesen Prozess, dass wir euch da aufklären und vor allen Dingen Fragen beantworten. Das ist uns ganz wichtig. Da ist natürlich nicht nur heute Morgen die Gelegenheit, auch späterhin, wenn ihr und Sie Fragen habt, bitte immer kommen, uns ansprechen aus dem Kirchenvorstand. Aber heute wollen wir eine ganz besondere Gelegenheit haben, das noch einmal zu vertiefen. Deshalb einladen zur Gemeindeversammlung. Wir werden erst ein bisschen Kaffee trinken und dann so nach einer Viertelstunde eben mit diesem Präsentation beginnen, dass wir das nochmal der Gemeinde vorstellen. Aber jetzt zurück zur Kollekte. Das alles, was wir da gleich auch hören werden, wo wir auch schon angefangen haben, die ersten Rückbauarbeiten im Keller haben ja schon begonnen, das kostet eine Menge Geld. Wir als Gemeinde müssen 300.000 Euro aufbringen. Das ist nicht ganz wenig und der Pastor Latzel müsste lange Socken stricken, bis er das erwirtschaftet hätte. Dann sage ich nicht stricken kann, müssen wir ein bisschen helfen. Also alles, was Sie heute einlegen, das geht in die Renovierung unseres Gotteshauses hinein. Wir werden dort immer wieder in den nächsten Jahren für sammeln, einfach weil das so eine große Summe ist halt. Gott segne Geber und Gabe. Einladen wollen wir zu den Veranstaltungen in der nächsten Woche. Einmal am Montag um 19 Uhr die Posaunenchorprobe. Dienstag der Kirchenchor, Mittwoch ist Gebetskreis und Bibelstunde, Freitag ist die Kinderstunde um 16.30 Uhr und die Jugend trifft sich am Samstag. Eine Bitte, wir werden immer wieder angefragt nach den Hauskreisen. Und wir haben jetzt schon eine Weile nicht mehr alles zusammengestellt, also vielleicht haben sich irgendwelche Hauskreise neu gegründet. Ich möchte alle Hauskreise bitten, die noch Kapazitäten haben, die sagen, okay, bei uns können noch neue Mitglieder kommen, dass sie kurz nochmal eine Rückmeldung geben ans Gemeindebüro, dass sie Frau Gessler anrufen oder anschreiben. Das ist das Beste, wenn sie es bei ihr sammeln, dann haben wir alles zusammen, dass wir das auch nochmal in den Gemeindebrief tun können. Wer das nicht möchte, muss sich ja nicht melden als Hauskreis, die sagen, wir sind voll, wir sind dann closed shop, dann ist das okay. Aber wer offen ist, noch neue Mitglieder aufzunehmen, wollen wir bitten, einfach nochmal zu melden, damit wir das weitergeben können. Ja, dann wollen wir zusammen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dein gewaltiges Kommen in diese Welt. Danke, dass du gekommen bist vor 2000 Jahren, dass du dich deiner Göttlichkeit entäußert hast und dass du uns durch dein Kommen die Göttlichkeit schenken willst bei dir, dass wir deine Kinder werden können. Lobpreis und Ehre dir dafür, Herr. Danke auch, dass du gekommen bist zur Hilfe immer wieder in unserem Leben, aber auch in der Geschichte deines Volkes, deiner Gemeinde, Herr. Und danke, dass wir mit dieser Hilfe verbindlich rechnen können und dürfen. Und Herr, du weißt um jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, der hilfsbedürftig ist. Du weißt um diejenigen auch, die zugeschaltet sind und die eine schwere Situation haben. Du weißt um die Orientierungslosen, du weißt um die Trauernden, du weißt um die Einsamen, du weißt um diejenigen, die große Probleme vor sich haben. Für sie wollen wir dich bitten, Herr, dass sie erleben, wie du kommst in ihr Leben und wie du ihnen gewaltig hilfst, Herr. Und schenke ihm bitte das Vertrauen darauf, dass du das auch machen wirst. Aber Herr, über allem steht die Botschaft für uns, dass du wiederkommen wirst, Herr. Dass du diese Welt eines Tages beenden wirst und dass du unser Leben auch erlöst, wenn wir zu dir gehören, Herr. Danke für diese Perspektive des Endes, auf das wir hingehen dürfen, vor dem wir uns nicht fürchten brauchen, sondern auf das wir uns freuen dürfen, wenn wir zu dir gehören. Danke, Herr, dass wir eine Perspektive haben, bei all der weltlichen Endlichkeit. Und Herr, wir wollen jetzt in die Stille gehen. Wir wollen dir ganz persönlich das bringen, was wir auf dem Herzen tragen. Unsere Not, unsere Schuld, unsere Sünde, aber auch unseren Dank. Und wir sind froh darüber, Herr, dass du unsere Gebete hörst. Danke, Herr, dass du hörst, dass du hilfst, dass du führst. Wir loben und preisen dich darüber. Und gemeinsam, Herr, wollen wir das Gebet sprechen, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen mit dem Lied 735, 1 bis 3, segne und behüte um den Segen unseres Gottes bitten. 735, segne und behüte. In diesen Sonntag und die vor uns liegende Woche mit dem Segen und dem Schutz unseres allmächtigen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir wollen noch einmal Platz nehmen. Der Männerchor hat uns noch ein Stück zum Ausgang vorbereitet. Danke, dass ihr den Gottesdienst für uns und mit uns gestaltet habt. Eine Korrektur eben noch, Bibelstunde, die findet am Mittwoch nicht statt. Herbert Katzner ist durch mit seiner Einheit, die geht erst wieder im Januar neu los. Also Mittwoch keine Bibelstunde, das war von mir falsch abgekündigt. Der Männerchor. allen, die nicht zur Gemeindeversammlung bleiben, eine gesegnete Woche. Seien Sie Jesus anbefohlen. Tschüss.